Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Wir wenden uns jetzt einer Zeit zu, in der Heilung in einem ganz universalen Sinn so notwendig war wie nie zuvor. Der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Mich hat sehr überrascht zu lesen, dass gerade in dieser Zeit Wunderheiler und der Glaube an Hexerei und Dämonen eine unglaubliche Verbreitung hatte. Zwischen 1947 und 1965 gab es in ganz Deutschland sogenannte Hexenprozesse. Das heißt, Personen, die andere der Hexerei beschuldigten, kamen vor Gericht, zum Beispiel wegen Verleumdung. Menschen fühlten sich von Teufeln verfolgt, es kam gehäuft zu Exorzismen und es gab eine sehr große Nachfrage nach Wunderheilern und nach spiritueller Erlösung. Monika Black, Historikerin aus den USA, hat ein Buch über diese Zeit geschrieben. Sie hat unzählige Akten, Briefwechsel, Aufzeichnungen beispielsweise von Gerichtsprozessen gesammelt und hat sich vor allem gefragt, was sagen diese Phänomene über die Menschen dieser Zeit und den Zustand dieser Gesellschaft aus? Guten Tag, Frau Black.
Guten Tag, Frau Stalinski.
Warum treten gerade in der Nachkriegszeit so gehäuft Wunderheiler, Hexenbeschuldigungen und Visionen, beispielsweise Marienerscheinungen und Ähnliches, auf?
Diese Ereignisse waren der Ausdruck eines gesellschaftlichen Schadens, der in der Nachkriegszeit in Deutschland ziemlich einzigartig war. Sie wurzelten in grauenhaften Erlebnissen, die mit der NS-Zeit verbunden waren. Und die wurzelten auch in Formen von Schuld und Scham, Verantwortlichkeit, Misstrauen, die das Leben unmittelbar nach der NS-Zeit prägten. Und es ist meine Meinung, dass diese Phänomene waren Nachweis einer gleichermaßen moralischen, ungesellschaftlichen Leere, die sich durch Niederlage im Zweiten Weltkrieg auftat. Diese Phänomene waren alle sehr stark mit seelischen Beschädigungen verbunden.
Die Grauen der NS-Zeit, das haben Sie gerade schon angesprochen, also gerade diese unvorstellbaren Gräuel des Krieges, die die Bevölkerung ja in Gänze auch erst nach dem Kriegsende so richtig begriffen hat. Die scheinen ja eine sehr große Rolle gespielt zu haben. Können Sie das noch genauer beschreiben?
Also nicht nur die Gräuel des Krieges und nicht nur die Verantwortlichkeit für den Holocaust, sondern auch die Last der Niederlage. Und das ist sehr wichtig, finde ich, dass viele Leute haben nach dem Kriege gefragt, warum haben wir den Krieg verloren? Was bedeutet das eigentlich? Und das war nicht nur eine Frage der militärischen Macht oder eine Frage der Strategie, sondern auch eine Frage der Theodizee. Das heißt, eine Suche nach einer Bedeutung, die sich hinter den Ereignissen verbirgt. Eine Suche nach letztgültigen Ursachen. Wann die naheliegenden Ursachen unbefriedigend sind. Und viele Leute haben die Frage gestellt, werden wir beurteilt irgendwie? Es ist wirklich eine Frage, was die spirituellen Bedeutungen von diesen Ereignissen waren und wie die Leute für sich einen Sinn aus dem Leben gemacht haben nach einem ungeheuerlichen Krieg und in einem Moment, wenn viele Leute Schuld und Scham gefühlt haben.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, die Leute waren in diesen ersten Jahren nach dem Krieg gar nicht primär damit beschäftigt, was Sie selbst zu diesem ganzen Grauen beigetragen hatten, sondern Sie hatten vielmehr eine Angst vor kosmischer Bestrafung, also vor der Bestrafung einer höheren Macht?
Es gab viele verschiedene Sachen, die Leute mitgemacht haben, worüber sie nach dem Krieg sich fragen konnte, werde ich jetzt vom Gott bestraft? Es konnte mit dem Völkermord, mit dem Holocaust zu tun haben. Es konnte mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Oder es konnte auch verbunden werden mit einem Gefühl des Schams, dass man in dem Krieg einen Sohn oder einen Vater verloren hat. Und wie soll ich das verstehen? Und wie kann ich die Welt für mich wieder erklärbar machen?
Das heißt, dieser Zulauf zu Wunderheilern, die Vorstellung von dunklen Mächten in Form von Hexen und Dämonen sind Ausdruck eines gesellschaftlichen Schadens und zeigen auch die Sehnsucht nach Heilung. Einer der Wunderheiler, die damals aufgetaucht sind, sticht ja heraus, Bruno Gröning. Warum übte gerade er so eine starke Faszination auf die Menschen aus?
Er war anfangs unbekannt, aber eine Familie aus Herford hat irgendwas von seinen Fähigkeiten gehört und baten ihn im März 1949 an das Krankenbett ihres Sohnes. Und aufgrund irgendeiner Erkrankung war der Sohn nicht mehr fähig, selbstständig zu stehen oder zu gehen. Aber nach dem Treffen mit Gröning könnte das Kind das erste Mal nach Monaten vom Bett aufstehen und konnte sehr langsam und zögerlich laufen. Und die Wirkung dieses Ereignisses war enorm, einfach enorm. Innerhalb von wenigen Wochen machten sich Tausenden von Pilgern auf den Weg nach Herford. Und manchmal standen Tausenden von Leuten im Regen, nur einen Blick auf Gröning zu bekommen. Es ist auch wichtig, dass Gröning tauchte in Herford auf, gerade in einem Moment, wann eine Welle von apokalyptischen Gerüchten durch das Land fließen. Und das hat seine Erscheinung in Herford irgendwie einen sagenhaften Charakter gegeben. Nun, auf der einen Seite war Gröning so ein Jedermann in Nachkriegsdeutschland. Er war Flüchtling, er war früher Soldat, er war in einer Kriegsgefangenenlager, er war auch früher Mitglied der NSDAP. Aber er hat auch seltsame, einmalige Fähigkeiten und Gaben gehabt. Und viele, viele Menschen haben damals beschrieben, wie viel Vertrauen sie für ihn hatten. In einem Moment, wenn viele Leute ein großes Misstrauen für andere Menschen hatten, in dem Moment ist dieser Mensch aufgetaucht. Und es ist auch wichtig, dass viele Leute immer noch Misstrauen und Angst gegenüber von Ärzten hatten. Ärzten, die zu der Zeit oft noch mit medizinischen Gräuel und Euthanasie assoziiert waren.
Er scheint bei ein paar bestimmten Erkrankungen besonders erfolgreich gewesen zu sein, also die er besonders häufig geheilt hat. Dazu zählen Erblindung, Lähmung und Taubheit. Warum gab es gerade diese Krankheiten überhaupt so häufig nach dem Krieg und warum hat er gerade diese Krankheiten so häufig heilen können?
In der christlichen Tradition war seelische Heilung mit der Logik der Erlösung untrennbar verbunden. Also in dem Sinne, geheilt zu werden, bedeutete nicht nur Mobilität wiederzubekommen oder körperliche Kraft wiederzubekommen, sondern auch befreit von Sünde zu werden. Und ich fand es sehr interessant, dass diese Gebrechen, die so oft in den Quellen beschrieben worden sind, Erblindung, wie Sie gesagt haben, Lähmung, Taubheit, waren auch die in dem Evangelium von Johannes auftauchen, weil es gab ziemlich deutlich eine klare Verbindung zwischen dieser christlichen Tradition von einer Theologie der seelischen Heilung und das Gefühl von Schuld und ein Wunsch, gereinigt von Sünde zu sein.
Wie genau hat er das gemacht mit der Heilung? War das der reine Placebo-Effekt? Also die Leute haben eben dran geglaubt, dass er sie erlösen kann und plötzlich waren die Krankheiten weg? Oder ist da nach Ihrer Beobachtung, nach der Sichtung all dieser Quellen, ist da irgendwie mehr dran gewesen?
Ich weiß nicht genau, was Placebo-Effekt, was damit gemeint ist. Also ich habe viele Bücher darüber gelesen, aber ich meine, was genau passiert bei diesem Effekt, das weiß ich eigentlich nicht. Und ich weiß nicht, ob die Leute, die das studieren, das genau erklären können. Viele Ärzte in Deutschland in den Jahren, wann Bruno Gröning tätig war, haben das auch bemerkt, dass es gibt irgendeine unerklärbare Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Und ich glaube, dass dieses Verhältnis zwischen Gröning als, wenn man will, Arzt oder Heiler und seine Patienten, dass es irgendeine seltsame Kraft gegeben hat. Dass Gröning, weil viele Leute in ihm Vertrauen gehabt haben, das hat irgendwie eine heilerische Kraft gehabt. Dass Leute zu ihm kommen konnten und ihre Probleme beschreiben konnten, dass er diese Probleme zugehört hat dass die zwei Menschen, also Gröning und Patient, miteinander ein Verhältnis entwickelt haben. Und irgendwie aus diesem Verhältnis war eine Lösung zu finden. Also nicht jedes Mal. Gröning konnte nicht Krebs zum Beispiel heilen. Aber es ist auch klar von vielen, vielen Quellen, dass viele Leute zu Gröning gekommen sind, dass die dann wieder manchmal sehen konnten oder manchmal ihre Beine bewegen konnten.
Heute ist es ja nicht Wunderglaube oder Glaube an Hexen oder Dämonen in unserer Gesellschaft, was im Vordergrund steht, aber man kann ebenfalls ein starkes Bedürfnis nach spiritueller Heilung beobachten. Also wenn Sie jetzt mal versuchen, da Parallelen zu ziehen, welche gesellschaftlichen Tendenzen könnten heute Grund für solche Phänomene sein, für so ein Bedürfnis sein?
Wir wohnen in einer Zeit, in der eine große Unruhe herrscht. In den USA ist das sehr ausgeprägt, ist das sehr, sehr deutlich. Ich glaube, das ist auch in anderen Ländern jetzt deutlich, in Deutschland, in Kanada. Und diese Unruhe ist irgendwie mit Misstrauen unter Menschen gebunden. Also die sozialen Medien spielen bestimmt eine Rolle. Coronavirus spielt bestimmt eine Rolle, aber denen können nicht alles verschuldet werden. Ich bin der Meinung, dass diese Welt, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, diese Risikogesellschaft, wie Ulrich Beck die bezeichnet hat, ist so ungeheuer komplex geworden, dass wir es nicht mehr beherrschen. Also wir haben es natürlich niemals beherrscht, aber wir haben die Illusion gehabt, dass wir es beherrscht haben. Und ich glaube, dass Verschwörungstheorien zum Beispiel, das ist zum Teil Symptom dafür, dass wir die Welt nicht mehr verstehen, dass die Welt für viele von uns nicht mehr begreifbar ist. Und ich glaube, das ist auch ein Symptom dafür, dass wir leichte Schwarz-Weiß-Erklärungen wollen. Es gibt natürlich keine Schwarz-Weiß-Erklärungen, aber in einem Moment von Unruhe und von Misstrauen, ich glaube, dass solche schwarz-weiße Erklärungen sehr attraktiv sind. Und Leute wollen in einem Moment, das sehr bedrohlich ist, die wollen irgendeine feste, begreifbare Erklärung haben, warum dies oder das passiert ist. Wir wollen Erklärungen und manchmal gibt es eigentlich keine.
Ja, Sie beschreiben das in Ihrem Buch auch, wenn ich es richtig lese, als eine Vertrauenskrise, die damals herrschte. Das ist natürlich damals ganz anders als heute, weil man ja auch in Institutionen, Sie sagten schon, in die Medizin und so weiter, kein Vertrauen mehr haben konnte. Worin besteht die heutige Vertrauenskrise?
Meine Meinung ist, dass diese endlose Wellen von Verschwörungstheorien sagen, dass unsere Gesellschaften ihre Kohärenz verloren haben. In den USA würde ich sagen, dass unsere Gesellschaft ihren Zusammenhang verloren hat. Ich kann das sagen. Irgendwie ist es sehr, sehr schwierig geworden, irgendeinen einheitlichen Sinn zu finden. Und wie ich in dem Buch beschreibe, Wissen und Vertrauen gehen eine Verbindung ein. Also etwas zu wissen erfordert Vertrauen zu anderen Menschen, dass wir alle Zeugen einer gemeinsamen Wirklichkeit sind. Und es ist gerade diese gemeinsame Wirklichkeit, die jetzt so schwierig zu finden ist.
Sagt die US-amerikanische Historikerin Monica Black, ihr fesselndes Buch Deutsche Dämonen, Hexen, Wunderheiler und die Geister der Vergangenheit im Nachkriegsdeutschland ist in deutscher Übersetzung bereits im vergangenen Jahr erschienen im Klett-Cotta-Verlag. Die gebundene Ausgabe kostet 26 €.